Zanoni. Im Thalys Verlag Magische Blätter ist jetzt ein sehr schöner Neudruck des Bulwerkschen Romans Zanoni herausgekommen, eingeleitet und mit einem aufschlussreichen Nachwort versehen, durch den Münchner Dichter Hans Christoph Ade, den man wohl heute als besten Kenner und Deuter des seltsamen Bulwerkschen Romans ansprechen muss. Man erwarte nun hier keine Buchrezension. Ich wiederhole, was ich vielen einzelnen Verlegern und Autoren stets wieder sagen musste, dass es im Rahmen der mir gebotenen Zeit völlig unmöglich ist, Bücher zu lesen und noch weniger sie zu rezensieren, dass ich aber auch keineswegs meine Aufgabe darin sehe, dies zu tun. So muss ich auch hier nun die Rezension einer anderen Feder überlassen, so sehr es mich reizen könnte, sie zu schreiben, denn es ist durchaus nur sehr Erfreuliches über diese Neuausgabe und ihre Bearbeitung zu sagen. Besonders aber muss ich der Deutung am Schluss meine freudigste Anerkennung zollen. Das Buch war eine äußerst angenehme Überraschung für mich, obwohl ich aus Ankündigungen von seiner Vorbereitung wusste, und wenn ich nun sein Erscheinen zum Anlass nehme, einiges zu sagen, so handelt es sich mir darum, unzählige Briefe, die ich sicher jetzt wieder erhalten würde, aber dem Einzelnen nicht beantworten könnte, im Voraus von mir abzuhalten, wobei mich hoffentlich die Post der verschiedensten Länder nun nicht für den so entstehenden Ausfall haftbar machen wird. Ich gestehe also gleich zum Anfang, dass ich dem Schlüssel, den Hans Christoph Ade dem Zanoni mitgibt, an keiner Stelle etwas zuzufügen hätte. Ich kann auch nur dem Bearbeiter Zustimmung geben, wenn er deutlich darauf hinweist, dass dieser Roman kein Lehrbuch der Magie und noch viel weniger etwa die, wenn auch verhüllte Darstellung einer außerhalb der Fantasie des Dichters von ihm erlebten Wirklichkeit ist, ganz gewiss auch keine Lehre darbieten will, die zur Erlangung geistiger Erkenntnis führen könnte. Es ist nötig, das ausdrücklich zu betonen, wie es auch immer wieder nötig ist, darauf hinzuweisen, dass Bulwer selbst weder ein Rosenkreuzer war, noch zu solchen in Beziehung stand, wie es denn überhaupt keinen missbrauchteren Namen gibt als den der Rosenkreuzer, die einstmals eine sehr harmlose Aufklärergesellschaft waren, durch die Zeitverhältnisse gezwungen, sich im Geheimen nur zu etablieren, und die da doch gar sehr bedenklich ihre Häupter schütteln würden, könnten sie heute hören, was Fantastik und Wundersucht mit kategorischer Bestimmtheit ihnen alles nachzusagen weiß. So wie aber heute nun sich alle möglichen Vereinigungen Rosenkreuzer nennen oder gar behaupten, deren Schriften zu besitzen, wenn sie im Antiquariatsbuchhandel ein paar wunderlich okkulte Schmöker, angefüllt mit krausen Wortgebilden und absonderlich gebildeten Emblemen aufgestöbert haben, so war es auch ganz im Stile der Zeit, wenn sich Lord Lytton Bulwer eine Fiktion für seinen Roman erfand, in der die armen Rosenkreuzer etwas etikettieren mussten, was ohne solches Namensschild Erklärungen erfordert hätte, die der Autor niemals geben konnte. Wie A.D. in klarer Erkenntnis der Zusammenhänge es sehr deutlich darlegt, war Bulwer zwar in vielen Dingen gut unterrichtet, von denen freilich die Rosenkreuzer wenig wussten und die auch gar zu weit von ihren heute längst in allgemeiner Übung stehenden Methoden, die Natur in ihre Elemente aufzulösen, abgelegen waren. Aber Bulwers Wissen war ihm erst aus dritter Hand geworden und allzu vieles blieb ihm noch verschleiert, so daß ihm schließlich all sein Wissen und Erleben nur noch abrundbar erschien in künstlerischer Darstellung. Es verbirgt sich hinter dem so wenig romanhaften Roman Zanoni wie hinter der seltsamen Geschichte des schwarzen Magiers Margrave weit mehr an wahrlich überaus bitterer Resignation, als der nicht unterrichtete Leser dieser Werke ahnen mag. Auch Lord Lytton Bulwer hatte, wie so mancher andere, gesucht und das Gesuchte nicht gefunden, da er sich nicht genügen hatte lassen an dem, was ihm gegeben worden war, und so auf falsche Fährte geriet, auf der ihn seine erste Führung dann verlassen musste. Die Tragik eines Menschenlebens erhebt sich nur leicht verhüllt hinter Bulwers zwei so sehr geheimnisvollen Dichterwerken, die aus der überreichen Produktion dieses genialen Schriftstellers und Staatsmannes, der übrigens auch des Deutschen vollendet mächtig war und nie seine Sympathie für Deutschland verleugnet hat, recht sonderbar herausragen. Die Originalausgabe seines Zanoni zitiert auf dem Blatt vor der Einleitung ein heute unbekanntes Wort. Kurz, ich konnte weder Kopf noch Schwanz daran anbringen. Der Graf von Gabalis, Klammer zu, als Motto. Dieses Wort aber ist hier mehr als seine scherzhaft klingende Form vermuten lässt. Hier ist ein Selbstbekenntnis Bulwers ausgesprochen. Das Selbstbekenntnis eines Menschen, der berechtigt war, die ersten Weihen zu empfangen und sich dann selbst um dieses Recht betrogen hatte, so daß ihm von allem, was man ihm bereits gegeben haben mochte, nur ein Torso übrig blieb, aus dessen Anblick immer neue Qual erwuchs, weil er nicht zu vollenden war. In kurzen, dürren Worten gesagt, Bulwer war indirekt einst und durch einen Mittelsmann in den Führungsbereich der Leuchtenden des Urlichtes gelangt, hatte sich aber später durch andere Einflüsse irreführen und vom Menschen, denen seine erste Führung fremd war, zur Ausübung experimenteller, niederer Magie verleiten lassen, so daß seine erste Führung ihn fallen lassen mußte. Wahrlich kein Einzelfall, aber dennoch hier besonders bedeutungsvoll, da der künstlerische Niederschlag dieses Erlebens vorliegt. Bedeutungsvoll vor allem, weil hier ein Dichter nicht nur einen Stoff behandelt, den er von anderen hat, sondern seinem eigenen Erleben künstlerische Form zu geben sucht und weil unendlich viel aus seiner Darstellung zu lernen ist, wenn man sie recht verstehen will. Und darum ist die durch A.D. besorgte und von manchem allzu behindernden zeitbedingten Ballast in kluger Weise befreite, leicht lesbare Neuausgabe des Zanoni so sehr zu begrüßen, ganz abgesehen von der durchaus auf sicherer Fährte schreitenden Deutung, die Bulwers Werk zum ersten Male so sehen lehrt, wie es gesehen werden muss, soll es nicht zum Steinbruch für die wilden Groteskbauten ihrer Phantasterei erniedrigt werden. Allen aber, die nach der Lektüre dieses immer wieder neuen Buches, das man des Öfteren lesen muss, um seine Winke zu verstehen, nun an mich schreiben möchten, um Gewissheit zu erhalten, ob sie auch die Symbolik recht verstanden hätten, muss ich hier sagen, dass mir anderes zu tun obliegt, als ihnen einen Kommentar zu geben, so dass sie Antwort nicht erwarten dürfen. Wie Ades Nachwort sie so richtig belehrt, kommt es bei diesem Buche keineswegs auf die Enthüllung der Symbole an. Bulwer gebrauchte die Symbolwelt, die er sich geschaffen hatte, viel zu souverän, als dass es nicht sofort den ärgsten Irrtum fördern würde, wollte man sie einheitlich zu deuten suchen. Sie ist ihm auch nicht dazu da, Bedeutungen zu schaffen. Als wahrhaft großer Mensch bewahrte er auch nach der Abirrung von seinem Wege dem, was er einst erlebend zu empfinden sich gewürdigt sah, die höchste Ehrfurcht, so daß es seine stete Sorge blieb, Erlebtes zu gestalten und dennoch zu verhüten, daß etwa ein Symbol in klarer Weise deutbar werden könnte, da er aus eigener Erfahrung wußte, daß nicht jeder für den Weg zur Wahrheit schon bereitet ist und außerdem die Grenzen respektierte, die ihm von früher her gezogen waren. So schafft er sich Symbole, die das Sensationsbedürfnis derer zu befriedigen vermögen, die doch nicht fähig wären, jenen Weg zu gehen, den er selbst im Irrtumswahn dereinst verlassen hatte. Und in der Einleitung lässt er den seltsamen Gewährsmann, den er sich erfand, um die Fiktion zu stützen, dass er nur fremde Handschrift übersetze, von dem Werke sagen: Es ist eine Wahrheit für die, welche es verstehen können, und ein Unsinn für solche, die es nicht können. Also hat es auch gar keinen Zweck, bei mir anzufragen, ob man sich in der Deutung der Symbolik Bulwers irre oder nicht. Entweder man gehört zu jenen, die aus diesem Buche Wahrheit schöpfen, oder man wird nur Unsinn fördern, indem man durch versuchte Deutung der Symbolik das zu finden hofft, was nur durch Verstehen der Gestaltung des Erlebens fühlbar werden kann. Sehr oft ist überdies im Buche reichlich von Dingen die Rede, die sehr geheimnisvoll erscheinen und doch nur um des künstlerischen Spieles willen eingeflochten wurden, während an anderen Stellen scheinbar völlig Unbedeutendes geschehen, tiefe Weisheit in sich birgt. Wer hier belehrt sein will, der lasse sich nicht von der Neugier plagen, ob dies und jenes sich auf wirkliches Geschehen gründe oder was es als Symbol bedeute. Er halte fest, dass, wie auch Ade klar erkannte und in seinem Nachwort darlegt, Zanoni und Meinur zwei Typen oder, wenn man will, zwei Auswirkungsformen im Symbol als Handelnde zu zeigen suchen, die jederzeit und stetig eng verbunden in der Vereinung aller Leuchtenden des Urlichts wirken. Zanoni repräsentiert den mehr zur Milde neigenden, alles miterfühlenden Pol, Meinur dagegen den Pol des strengen Gesetzes, der sich vom Erdenmenschlichen isolieren muss und nur durch den anderen wirkenden Pol der Milde und des Erbarmens noch mit der Menschheit in Verbindung bleibt. Gewiss sind beide Pole im Buche nicht immer ganz richtig gezeichnet, aber im Wesentlichen bleiben sie stets gut bestimmt und erkennbar. In Glyndon aber ist der Suchende dargestellt, der sich zu viel vertraut und sich aus eigenem Willen aus der schützenden Nähe des Poles der Milde in den überstrengen Bereich des Poles harter Gesetzlichkeit begibt, allwo er die Probe nicht besteht, sich vom niederen Magischen anlocken lässt und schließlich dadurch alle weitere Führung verliert. Da Bulwer über die wahre Natur Zanonis und Meinurs auch als Einzelgestalten ihrer Art betrachtet, nicht sprechen durfte, ohne Eidbruch zu begehen, so sucht er ihre Sonderstellung auf eine fantastische Weise darzustellen, um sie dem Leser empfindbar zu machen. Sehr vieles bleibt daher reine Allegorie oder deckt sich nur dann noch, wenn man es quasi rückübersetzt, in gewisser veränderter Form mit der Wirklichkeit. Wirklich wichtig aber bleibt dem Autor stets nur das Erleben, zu dem er seinem Leser durch Erweckung des Mitempfindens zwingt. Er will nur als Gestalter wirken, nicht als Lehrender. Alles, was er etwa lehrend sagen zu müssen glaubt, fasst er in kurze Zitate, die er jeweils den Kapiteln mit auf dem Weg zum Leser gibt. Ich wünschte, dass recht viele dieser Leser nicht eher ruhen möchten, als bis sie das Buch sich restlos zu eigen machen konnten. Es glaube aber keiner, dass ich die Verpflichtung hätte oder auch nur gesonnen sei, ihn über das hier Gesagte hinaus noch in Einzelheiten zu belehren. Der Roman Zanoni ist ein Buch, das aufrütteln und erwecken kann und, wenn es recht verstanden wird, auch die Gefahren meiden lehrt. Anhand des Buches aber letzte Wahrheit aufzuzeigen, hieße die Wahrheit wie das Buch missbrauchen und wäre ein Versuch am untauglichen Objekt. Und nun nimm und lies.